Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impact, dem Podcast von Carni. Mein Name ist Michael Scharfschild, ich leite Marketing und Kommunikation bei Carni für Deutschland, Österreich, Schweiz. Und diese Ausgabe ist eine besondere, weil normalerweise sitze ich immer zu Hause und interviewe einen Kollegen per LAN-Verbindung. Diesmal stehe ich einem Kollegen gegenüber, nämlich Mirko Waschun, der Partner ist bei uns bei Carni und leitet in Europa den Bereich Retail, also im Grunde genommen Handel und Konsumgüter, wenn ich es richtig beschreibe. Und Mirko, warum sind wir denn heute, warum stehen wir uns gegenüber und sitzen nicht an Rechnern virtuell? Was ist das Besondere heute?
Ja, da hast du recht. Natürlich, Michael, freut mich erstmal. Auch total ungewöhnlich dieser Tage, dass man Kollegen physisch trifft und das auch noch über 3 Tage. Ja, was ist der Grund? Wir sind hier in Berlin im Adlon zum Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung mit einer Handvoll weiteren Kollegen. Und tauschen uns aus, gemeinsam mit den Referenten, mit den wenigen anderen Teilnehmern aus Wissenschaft, aus Wirtschaft, aus Politik, aus Gesellschaft. Insofern spannender Termin hier. Aber ich glaube, der Fokus des Podcasts heute liegt sehr stark auf einer grundlegenden Entwicklung dieser Tage im Bereich Konsumgüter und Handel.
Genau, und vielleicht noch für diejenigen, die sich wundern, haben, Moment, war der Gipfel nicht letzte Woche? Stimmt, weil wenn die Folge ausgestrahlt wird, sind wir schon eine Woche weiter. Aber wir haben gesagt, eben weil wir uns mal wieder live sehen können, dass wir einfach einen Podcast hier aufnehmen und auch für diese frischen Eindrücke eben in dieses Grundlegende verarbeiten wollen, was du gerade schon angesprochen hast. Konsum oder das Konsumieren spielt bei diesem Gipfel auch irgendwie eine Rolle, aber es ist jetzt kein explizites Panel dazu, aber wir reden über Corona, über Wirtschaftskrise, das Thema Klimaschutz spielt hier immer wieder in den Debatten eine Rolle. Wir haben heute Morgen die Kanzlerin gehört, die über wirtschaftliche Erholung gesprochen hat. Also letztlich geht es am Ende um die Frage, wie wir leben, wie wir arbeiten. Was denkst du? Du hast gerade schon von einer grundlegenden Änderung gesprochen. Was denkst du, wo der Trend hingeht oder was gerade auch für den Bereich Konsum, was sich grundlegend ändert?
Klar, natürlich, Konsum ist ein fester Bestandteil des Wirtschaftens, wie auch Produktion, wie vieles andere. Insofern auch natürlich ein Themenfeld, das extremst betroffen ist von der aktuellen Entwicklung. Aber nicht nur von der aktuellen Entwicklung, sondern auch von strategischen Verschiebungen, strukturellen Verschiebungen schon über die letzten Jahre. Aber in einer beschleunigten und natürlich nie dagewesenen, auch unvorhergesehenen Situation seit Anfang diesen Jahres, also insofern fast schon 10, 11 Monate. Und da kommt es zu Verschiebungen im Konsum bezüglich des Einkaufsverhaltens. Wie kaufen Konsumenten? Bezüglich des Inhaltes? Was kaufen die Konsumenten? Bezüglich des Ortes? Wo kaufen Konsumenten? Also in vielerlei Dimensionen Verschiebungen grundlegender Natur, die, zumindest glauben wir das, auch nicht nur temporärer Natur sind, sondern durchaus auch länger anhalten können und werden.
Das heißt, die Art, ja, dieses Jahr ein großes Thema, die Art, wie wir kaufen, also online, offline, auf jeden Fall, wahrscheinlich das
absolut, natürlich, klar, da gibt es das sehr offensichtliche Phänomen, das hat sich über die letzten Jahre ja schon entwickelt, zunehmend online, zunehmend auch Omnichannel, teilweise auch verknüpft, Offline-Kanäle, sprich Stationär-Kanäle mit Online-Kanälen. Natürlich auch, was wir kaufen, welche Kategorien wir kaufen. Bestimmte Kategorien wachsen und sind signifikant gewachsen über die letzten Monate. Beispielsweise Artikel für den Haushalt, für den Garten, für den Konsum zu Hause. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Kategorien, die weniger relevant geworden sind. Kleidung, beispielsweise Entertainment, Kultur, Restaurants, was natürlich auch so seine Herausforderung für viele Branchen teils dramatischer Natur bietet. Also insofern das Wo oder wie ich kaufe online, was ich kaufe und dann natürlich auch wie ich kaufe oder wann ich kaufe. Rund um die Uhr, am Wochenende, abends, gemeinsam mit meiner Familie und weniger halt in Geselligkeit mit großem Freundes- und Bekanntenkreis.
Du hast gerade eben das Thema angesprochen, praktisch zu Hause, der Konsum, was man dafür braucht. Also ich habe vor ein paar Wochen, hat Sebastian Schömann mal erzählt, dass irgendwie es dieses Jahr fast unmöglich war, eine Zeit lang mal eine Gefriertruhe noch zu bekommen, weil alle Leute sich wieder eine Gefriertruhe angeschafft haben.
Absolut, klar, natürlich. Das ist, unsere Digitalkollegen sind da ja durchaus firm. Das ist Ausstattung für zu Hause. Das sind aber auch teilweise Themen, die schwierig zu bekommen waren. Ausstattung für den Garten oder fürs Hobby. Tischtennisplatten als Beispiel. Extrem schwierig, Lieferzeiten. Also Konsumenten oder Kunden haben sich natürlich überlegt, wie kann ich die Zeit zu Hause dann auch sinnvoll verbringen? Wie kann ich mich auch ablenken? Mir, meiner Familie was Gutes tun? Und das ist auf der einen Seite natürlich Essen und Trinken, das ist natürlich auch sportliche Betätigung und Ähnliches.
Gibt es denn jetzt jenseits praktisch von Essen und zu Hause kochen, so wenn man so guckt in die Bereiche, kann man sagen, im Luxussegment lief es dies ja jetzt besser als vielleicht in anderen Bereichen oder ist es wirklich Fall zu Fall, muss man genau hinschauen?
Ich glaube, eine Pauschalaussage ist dort extrem schwierig. Also ich nenne mal ein Beispiel im Bereich Kosmetik, Beauty, Artikel, was lief gut? Klar, es lief gut alles, wo man sich selbst irgendwas Gutes tun konnte, beispielsweise im Bereich Hautpflege. Was lief weniger gut? Beispielsweise im Bereich Make-up oder Color Cosmetics, was man typischerweise natürlich zu Hause weniger einsetzt, sondern mehr einsetzt, wenn man ins Restaurant geht, wenn man ins Büro geht, wenn man ins Theater geht. Also selbst innerhalb dieser Segmente gab es natürlich deutliche Verschiebungen innerhalb der Kategorien. Und das Gleiche ist natürlich auch im Bereich Luxus teilweise festzustellen. Ich glaube, eine Pauschalaussage dort ist extrem schwierig. Was man natürlich schon durchaus festgestellt hat, auch über die letzten Jahre schon, ist, das Thema Online ist nicht nur auf bestimmte Segmente fokussiert, sondern auch sehr hochpreisige, extrem hochpreisige Artikel laufen genauso online wie Artikel für den täglichen Bedarf.
Wir haben ja zum Thema Einzelhandel aktuell die Situation, dass wir zwar einen Lockdown haben in Deutschland, aber die Geschäfte geöffnet sind. Das war im Frühjahr ganz anders. Hast du denn den Eindruck, dass alle aus dieser Frühjahrssituation was mitgenommen haben? Sprich, wenn jetzt nochmal ein Lockdown käme, man besser ausgestattet ist oder besser dafür gerüstet ist? Also haben die Unternehmen diese Variante, dass es nochmal eine sehr schwierige Phase ohne stationären Handel geben könnte, eigentlich jetzt anders mitgedacht?
Ich glaube, teils, wobei man einschränkend sagen muss, was innerhalb der wenigen Monate möglich war. Man sieht ganz klar die Gewinner oder zumindest die Unternehmen, die relativ glimpflich durch die Krise kommen. Die haben schon seit Jahren an den Themen gearbeitet, im Bereich Digitalisierung, im Bereich Online, im Bereich Agilität, Flexibilität der Wertschöpfungsketten und Ähnlichem. Das Thema Lockdown war im Frühjahr extremst, absolut, wie du sagst. Es waren ja bis auf wenige systemrelevante Geschäfte, Supermärkte, Drogeriemärkte, fast alle geschlossen. Gartencenter waren, glaube ich, noch offen und Baumärkte teilweise. Aber die Herausforderung jetzt ist natürlich in einer gewissen Weise eine andere. Die ist diejenige, ich habe zwar mein Geschäft auf, die Filialen sind überwiegend geöffnet, aber wie geht man damit um, dass trotzdem der Konsument ungern in die Innenstädte geht, besonders ungern in Einkaufszentren, Shopping-Malls geht und mit dieser doch relativ geringen Frequenz dann die Umsätze zu erzielen, die halt die Kosten decken im Bereich Miete, im Bereich Wareneinsatz, im Bereich Personal, ist dann natürlich entsprechend auch eine zusätzliche Herausforderung.
Wir haben es ja auch gesehen in den letzten Wochen mit Kaufhof, Karstadt, also da sind ja einige dann, die manchmal vielleicht vorher auch schon eine gewisse Krise hatten, aber das war jetzt vielleicht dann auch der entscheidende Punkt. Oder würdest du auch sagen, es gibt ein paar Fälle, über die wir in den letzten Monaten lesen konnten, wo eigentlich jetzt nicht Corona der entscheidende Punkt war, sondern eben man hat so den Anschluss auch ein bisschen verpasst?
Ja, ich glaube, ich will jetzt ungern über einzelne Unternehmen urteilen, aber absolut richtig. Klar, manche waren vorher schon herausgefordert, wie ich ja bereits erwähnt hatte. Bestimmte Entwicklungen zu bestimmten Sortimenten, zu bestimmten Kanälen gab es vorher schon. Die sind jetzt natürlich viel offensichtlicher noch zutage getreten. Nichtsdestotrotz, ich glaube, bis jetzt sehen wir teilweise auch erst die Spitze des Eisbergs, was es wäre am Ende quasi durch die Krise kommt, insbesondere im Bereich Handel. Insbesondere über den Non-Food-Handel, also den Nicht-Lebensmittelhandel, insbesondere im Bereich Gastronomie, das wird sich, glaube ich, erst im Jahre 2021 insbesondere herauskristallisieren. Man sieht natürlich zunehmende Leerstandsraten, man sieht natürlich zunehmende Geschäftsaufgaben, aber de facto die Entwicklung wird wahrscheinlich eher die nächsten 1, 2, 3 Jahre uns bevorstehen. Besondere Herausforderung jetzt ist natürlich nicht nur das Thema Frequenz, wie eben bereits genannt, sondern gerade Frequenz auch kombiniert mit Warensortimenten, die eine gewisse Saisonalität haben. Weil wir haben jetzt November und Dezember und wenn wir hier aus dem Fenster gucken, so teils verregnete Berlin, dann können wir uns natürlich ganz genau vorstellen, dass die Ware, die dort jetzt ein paar Wochen liegen wird in den Filialen, sich nur schlecht abverkauft, natürlich im Frühjahr hoffentlich nach der Corona-Phase auch nicht besser läuft, weil dann reden wir natürlich über eine andere Saison, über neue Trends und andere Themen. Also insofern die Herausforderungen bleiben, die werden sich weiter zuspitzen und Unternehmen, wir sehen es ja auch bei unseren Klienten, geben massivst Gas, ihre Geschäftsmodelle umzubauen. Es ist keine Zeit, bis nach der Krise zu warten. Man muss jetzt arbeiten an den Themen, wie ich sie eben bereits genannt habe, Digitalisierung, Online, Wertschöpfungsketten, um halt relativ schnell dort zukunftsfähig aufgestellt zu sein.
Gibt es denn da von den traditionellen Playern, die jetzt nicht irgendwie als neu auf den Markt kamen, in den letzten Jahren rein online basiert sind, gibt es denn auch Fälle, wo du sagst, die haben die letzten Monate auch wirklich was richtig gemacht, was gut gemacht?
Nee, absolut. Ich meine, es gab natürlich Fälle, die haben absolut von der Krise, von der Herausforderung partizipiert. Ich nenne mal Unternehmen wie HelloFresh, Unternehmen im Bereich Lieferservice, im Bereich Heimkonsum. Es gibt natürlich beispielsweise im Bereich Online-Lebensmittelhandel, der einen deutlichen Wachstumsschub auch in Deutschland erfahren hat, zwar noch von einem niedrigen Niveau, aber signifikant. Das ist ein Rewe, das ist ein Brinkmeister, das sind diese Spieler, die wirklich Lebensmittel auch nach Hause bringen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell umgestellt haben, die gesagt haben, okay, ich muss jetzt To-Go-Produkte im Bereich Lebensmittel, im Bereich der Gastronomie anbieten. Und dann gibt es auch Unternehmen, die durchaus schon vor ein paar Jahren mit einer gewissen Transformation gestartet haben, weil sie den Trend gesehen haben. Ich nenne jetzt mal als Beispiel Douglas, die bereits vor 2-3 Jahren stark da rein investiert haben in das Thema Online, in das Thema Marktplatz, in das Thema Digitalisierung, um dort halt der Herausforderung zu begegnen. Schützt das vor der Krise? Nein, weiß Gott nicht, bestimmt nicht, aber es schwächt zumindest die Krisensituation ab und es schafft zumindest in Teilbereichen eine gewisse Kompensation des Geschäftsmodells. Mhm. Das Gleiche sind natürlich Unternehmen, wie wir es ja auch sehen, im deutschsprachigen Raum, ein Zalando, der europaweit inzwischen spielt, der natürlich einen enormen Wachstumsschub erfährt.
Mhm. Wir hatten im Frühjahr, weiß ich noch, hatten wir über das andere saisonales Thema, hatten wir noch über die Baumärkte geredet so und eben, dass die gesagt haben, du hast eben schon angesprochen, ja, jetzt kommt die Frühjahrssaison, jetzt rennen die Leute eigentlich in die Baumärkte. Dann ist es so ganz anders gekommen, weil wir haben gedacht, das wird schwierig für die. Damals in dem Gespräch so im März, so, wie geht das jetzt? Aber de facto haben wir ja gelernt, alle ganz Deutschland hat Haus, Garten und alles renoviert, neu aufgestellt. Gibt es denn auch dann das Situation, dass in einzelnen Branchen eigentlich so ein Boom dieses Jahr jetzt war und dass die eigentlich sich Sorgen machen müssen nach dem Motto, naja, jetzt haben sie alle ihr Wohnzimmer renoviert und wir wissen jetzt nicht, wie nächstes Jahr wird, oder kann man das einfach jetzt auch, muss man einfach abwarten?
Ich glaube, eine Prognose ist äußerst schwierig, ein Fortschreiben ist äußerst schwierig, aber absolut natürlich richtig. Ich meine, die Glücklichen, muss man dazu sagen, die ein Haus oder einen Garten oder zumindest einen Balkon hatten, selbst dort gibt es ja auch Verschiebungen, die man beobachten kann bezüglich Wohnbedürfnissen, hinsichtlich Homeoffice und Ähnlichem. Das musste ausgestattet werden. Das bedeutet enorme Lebensqualität dieser Tage. Wird es dort eine Fortschreibung geben, beziehungsweise ist es irgendwann auch abgeschlossen? Schwierig zu sagen. Meine Vermutung ist durchaus, wenn wir diese Krise gemeistert haben und hinter uns haben, was aber durchaus noch 12 Monate dauern kann, vielleicht sogar länger, dann wird es mit Sicherheit ein Bedürfnis geben, wieder Restaurants aufzusuchen, Kultur zu genießen und Ähnliches. Aber es wird wahrscheinlich auch Herausforderungen geben in bestimmten Segmenten. Ich nenne mal beispielsweise Kinos, wo man sich vielleicht dann einmal eingerichtet hat und an das Streaming gewöhnt hat zu Hause, die es vielleicht dann dauerhaft schwieriger haben werden, die ja durchaus in den letzten Jahren auch schon gefordert wurden. Aber meine Vermutung ist durchaus, dass es ein enormes Bedürfnis gibt nach sozialen Kontakten, nach Erlebnissen jenseits der eigenen vier Wände und dort mit Sicherheit dann, sofern es die wirtschaftlichen Situationen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erlauben, der Genuss wieder in den Vordergrund rücken könnte.
Du hast eben in Bezug jetzt auf Unternehmen angesprochen, Digitalisierung, Lieferketten und so weiter. Ich glaube, dass der Begriff Lieferketten hatte in diesem Jahr eine wahnsinnige Prominenz, als wir festgestellt haben, es gab kein Toilettenpapier mehr in den Supermärkten. War so ein klassischer Fall, wo man dachte, wow, hätte man auch nicht gedacht. Aber ich glaube, das haben wir ja jetzt gelernt, ist alles ein bisschen gefixt. Aber gibt es denn aus deiner Sicht Themen, die wirklich auf jeder Agenda eines CEOs die Top 3 Themen sind?
Ja, absolut, natürlich. Ich meine, es gibt einmal inhaltliche Themen, die eben genannten bereits. Ich glaube, Digitalisierung, da kann man nicht schnell genug sein, da kann man wahrscheinlich auch nicht konsequent genug sein. Und Digitalisierung in allen Aspekten, in den Operations der Unternehmen, in der Wertschöpfungskette, aber auch einfach in der, wie ist mein Unternehmen für interne Prozesse, Kommunikation aufgestellt. Und dann gibt es natürlich auch Themen, die durchaus auch nochmal deutlich an Bedeutung gewonnen haben. Wie kommuniziere ich in meinem Unternehmen? Wie interagiere ich mit meinen Mitarbeitern, auch wenn ich nicht physisch mit ihnen an einem Ort bin? Und das wird wahrscheinlich durchaus zumindest in Teilen uns erhalten bleiben. Wie kommuniziere ich mit meinen Lieferanten, die ich früher vielleicht physisch auf Messen getroffen habe, die so nicht mehr existieren und vielleicht teilweise auch nicht mehr existieren werden oder zumindest teilweise ersetzt werden in Zukunft. Und wie nutze ich das? Ein CEO hat mal gesagt, zu viel Kommunikation geht nicht in diesen Tagen. Da ist was Wahres dran, weil die Menschen, die erwarten einen Austausch, die wollen verstehen, was vor sich geht. Die wollen auch gehört werden, auch wenn sie zu Hause in ihrem Homeoffice sitzen. Und diese Kommunikation, wo auch ein Vorstand als Kommunikator agiert, teilweise auch über den engen Rahmen des eigenen Geschäfts hinaus, geopolitische Themen, gesellschaftliche Themen, in denen sich ja durchaus man selbst als Person, aber auch als Unternehmen bewegt, da erwartet man zunehmend natürlich auch eine Meinung, eine Stellungnahme seitens der Führungsmannschaft. Und unsere aktuelle Studie, die wir jetzt dieser Tage auch launchen, gemeinsam mit Egon Zehnder zu dem Thema der Vorstand der CXO als Social Influencer und nicht Influencer im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne als Social Communicator, das ist natürlich etwas, was einen enormen Aufschwung erlebt hat und wo man sieht, dass natürlich moderne Medien inzwischen absolut zum Alltag gehören, was vielleicht vor wenigen Wochen und Monaten noch nicht so gegeben war.
Also da kann ich auch nur empfehlen, die Studie erscheint jetzt dieser Tage, gibt es dann auf unserer Website, lohnt sich wirklich reinzuschauen, weil es gibt, also ich fand es sehr schön in der Studie, dass man halt über positive Beispiele geredet hat, weil die gibt es im deutschsprachigen Raum. Man muss ja nicht mehr nur in die USA gucken oder so, sondern es gibt einige, die das in der Zwischenzeit sehr gut machen, wo man auch wirklich nochmal sehr, sehr viel von lernen kann. Mirko, so zum Schluss, eine Frage, wenn es jetzt ans Weihnachtsgeschäft geht. Ja, also hier wird ja jetzt unter den Linden gerade die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt und so. Wir haben kurz schon drüber gesprochen. Gehst du denn dieses Jahr eher online oder offline einkaufen? Die Weihnachtsgeschenke.
Solange du mich nicht fragst, was ich schon gekauft habe, werde ich diese Frage natürlich beantworten. Ich glaube, es ist eine Mischung aus online und offline. Offline dann durchaus auch bewusst in der eigenen Wohnumgebung, in der Nähe des Heimatortes, um natürlich gerade kleine Unternehmer, kleine Geschäfte zu unterstützen. Ich glaube, das hat auch nochmal eine gewisse Renaissance erlebt, was ja durchaus über die letzten Jahre so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Insofern wird es die Kombination sein. Ich versuche natürlich offline auch den einen oder anderen Einkauf zu tätigen, aber es ist die Mischung. Und ich glaube, das ist auch, wie es uns allen dieser Tage ergeht und zunehmend ergeht. Insofern wichtig ist, glaube ich, dass wir uns auf dieses Fest, auf diese Feiertage, auf die Zeit zu Hause muss ich fast schmunzeln, aber gemeinsam trotzdem freuen, trotz aller Widrigkeiten, sie genießen und dann ganz positiv aufs nächste Jahr schauen, das hoffentlich vieles Positives versprechen wird.
Okay. Also ich werde dann den Mirko im Januar fragen, was er online und was er offline gekauft hat, aber das werden wir hier nicht verraten. Mirko, vielen Dank für deine Zeit. Wenn der Podcast gefallen hat, gilt wie Ende am Ende immer unser Werbeblock. Gerne uns teilen, liken, kommentieren. Wir freuen uns auch über E-Mails, die mit Fragen, die wir dann in einer nächsten Folge aufgreifen und beantworten. Das nächste Mal wird es um das Thema Automotive gehen, den Automobilstandort Deutschland. Dann werde ich mit Stefan Grubasek sprechen. Erscheint in wenigen Tagen. Und ja, bis dahin und vielen Dank, Mirko.
Prima. Besten Dank, Michael. Auf bald.